Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Kühl ein. Willkommen bei Kultur heute. Manchmal, da nehmen Theaterabende oder Premieren ja einen ganz anderen Verlauf als erwartet. Und die Dramen, die finden dann nicht auf der Bühne statt, sondern eher im Parkett, im Foyer, an der Garderobe oder im Treppenhaus. So ist es auch unserer Kritikerin Wiebke Hüste ergangen, die eigentlich jetzt von einem Tanzabend des Staatsballetts Hannover berichten sollte, der den Titel trägt Glaube, Liebe, Hoffnung. Unter anderem mit einer Choreografie des örtlichen Ballettdirektors Marco Göke, der seit 2019 Ballettchef am Staatstheater in Hannover ist. Während der Pause des Premierenabends kam es aber zu einem Zwischenfall. Darüber habe ich mit Henning Queren, das ist der Feuilleton-Chef der Neuen Presse Hannover, gesprochen, der auch im Theater war. Was ist in der Pause des Premierenabends, während das Publikum sich mit Getränken erfrischte und Gespräche führte, passiert?
Ja, es ist ein Eklat gewesen. Also ein Vorfall würde ich das nicht nennen. Also der Stand der Ermittlungen ist im Moment so, dass ganz offensichtlich der Ballettchef Marco Göke in einer Auseinandersetzung mit der Kollegin Wiebke Hüster ihr Hundekot ins Gesicht gedrückt hat. Und zwar in der ersten Pause. Ich persönlich bin nicht Augenzeuge gewesen. Wir sitzen im ersten Rang und haben das gar nicht mitgekriegt. Aber das Erstaunliche an diesem Abend war, dass dann Marco Göke am Ende des Ballettabends, also als wenn nichts gewesen wäre, auf die Bühne kam, geklatscht hat. Das Publikum hat ihn gefeiert, er hat geklatscht, seine Tänzer gefeiert, Kusshände ins Publikum geworfen und so. Also es war schon ein bemerkenswert merkwürdiger Abend. Und dann noch unter dem Titel Glaube, Liebe, Hoffnung.
Wir halten fest, es gab einen tätlichen Angriff auf eine Kritikerin, die eigentlich bei uns hätte berichten sollen, die auch für die FAZ tätig ist, also Anwendung von Gewalt. Ob es Hundekot war, wissen wir nicht ganz genau. Nach Auskunft der Betroffenen war es das. Ist etwas über die Hintergründe oder den Anlass bekannt, Herr Queren?
Ja, also die Sache mit dem Hundekot, das ist zumindest auch Teil der polizeilichen Ermittlungen. Da scheint also doch mehr dran zu sein als nur eine pure Mutmaßung. Ja, zum Hintergrund, es geht dabei um eine Auseinandersetzung, die schon wahrscheinlich über mehrere Jahre geht. Bekannt ist, dass Wiebke Hüster den Tanzstil von Marco Göke nicht weiter schätzt. Und es geht dabei um einen Artikel, den sie geschrieben hat über seine letzte Premiere in Den Haag. Und da sind natürlich starke Worte gefallen. Also da schreibt sie über dieses Stück zum Beispiel, man wird beim Zuschauen abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht. Oder sie schreibt, dieses Stück sei wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt. Es ist eine Blamage und eine Frechheit. Das sind natürlich starke Worte, aber ich denke, die muss man als Choreograf einfach aushalten in der heutigen Zeit. Denn wer sich in die Öffentlichkeit stellt, muss sich auch der Kritik der Öffentlichkeit stellen. Und das entschuldigt überhaupt nichts.
Wie verhalten sich Theater und Täter?
Also es gibt von Marco Göke noch keine Stellungnahme. Wir haben versucht, ihn zu erreichen, auch um Stellungnahme gebeten. Da gibt es nichts. Die Oper hat mit einer etwas zurückhaltenden Stellungnahme, mit einem Statement reagiert. Also sie sagen, dass es zur Pause im Foyer zu einem Vorfall, sie nennt das einen Vorfall, zwischen Ballettdirektor Marco Göke und einer Kritikerin gekommen ist, die in ihrer persönlichen Integrität verletzt worden ist. Also da hält man sich ein bisschen bedeckt und sie kündigen jetzt arbeitsrechtliche Konsequenzen an. Wie die aussehen, darüber wissen wir auch noch nichts.
Vielleicht ein letztes über die Schilderung bis hierhin. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bringt das auf der ersten Seite, spricht von einer Attacke auf ihre Kritikerin, nennt das einen widerwärtigen Vorfall, so die FAZ. Das Ganze eben auch in MeToo-Zeiten. Der Deutsche Journalistenverband Niedersachsen ist mit der Erklärung des Theaters nicht zufrieden, hält das für unzureichend und eine Attacke auch auf die Pressefreiheit.
Ja, was soll man dem hinzufügen? Also es kann ja keiner verteidigen, was da passiert ist.
Das Ganze kann man also auch werten als eine Attacke auf Pressefreiheit und die Rolle von Kritik in unserer Gesellschaft.
Von Marco Göke aus sicherlich. Würde ich auch so sehen. Also ich möchte auch nicht so attackiert werden.
Ist Ihnen Vergleichbares schon mal vorgekommen?
Nein. Ich bin in meiner Journalistenzeit höchstens mal, und das war noch als Lokalredakteur, mal attackiert worden und auch verbal Injurien beschimpft worden als Tintenpisser. So etwas, das kommt dann mal vor, aber niemals körperlich. Das ist ja auch ein ziemlich einmaliger Vorgang. Also wann passiert so etwas mal, ne?
Ja, das sagt Henning Queren, er ist Feuilletonchef bei der Neuen Presse Hannover. Und die Attacke auf die Kritikerin und Kollegin Wiebke Hüster, die auch hier bei Kultur heute regelmäßig zu hören ist und für die FAZ schreibt, durch Ballettchef Marco Göke, ist in der Tat mit Hundekot erfolgt. Das ist jetzt auch bestätigt. Wir wechseln den Schauplatz und die Bühne. Am Theater Bonn läuft ein Jugendtheaterstück über Migration, globale Warenströme und die Hoffnung auf ein besseres Leben. Das Stück ist von Nino Haratschwili unter dem Titel Löwenherzen herausgekommen. Die georgische Schriftstellerin verbindet Poesie und soziale Situationen von Arbeitsmigranten und Flüchtlingen auf großartige dramatische Weise. Ihr Roman »Das achte Leben« für Brilka kam am Hamburger Thalia-Theater heraus und die schmerzensreiche 100-Jahre-Sage einer georgisch-russischen Familie, diese Geschichte wurde zum Ereignis schon mehrfach. 7 Leben, eng verwoben und zugleich verborgen. Das ist die Geschichte der Yashis, die um 1900 beginnt. Der riesige Roman kam dann auch auf anderen Bühnen heraus, in Bamberg und Essen. Gestern war es dann endlich in Bremen, so weit nach mehreren Anläufen. Schauspielchefin Alsa Sandweig hat inszeniert und Michael Lages hat für uns auch diese Brilka-Fassung gesehen.
Neulich im Zug sitzt gegenüber eine junge Frau, die wohl gerade erst angefangen hat mit diesem Ziegelstein von einem Buch. Aber sie wird schon gepackt vom Sog, den das achte Leben für Brilka ja schnell entwickelt. Davon erzählt sie. Eine Bühnenfassung aber hält sie spontan für unrealisierbar. Vielleicht würde auch sie jetzt in Bremen staunen. Alsa Sandweig verdonnert das Publikum zwar zu über 4 Stunden voller Geschichten und Geschichte, voller Leben und voll vom Sterben, aber kaum jemand gibt auf mittendrin. Und von der ersten Minute des Schlussbeifalls an steht das Publikum jubelnd im Saal und feiert Ensemble, Inszenierung und Stück. Auch in Bremen ist das achte Leben für Brilka wieder ganz und gar überwältigend. Woran liegt das eigentlich? Zumal das Bremer Team das Dekor der Familiensaga noch einmal deutlich reduziert hat gegenüber der Hamburger Uraufführung vor bald 6 Jahren. Stattdessen setzen Alsa Sandweig und Bühnenbildner Thomas Rupert vor allem auf jenes szenische Bild, das schon Haratischvilis Gedankenwelt ausbreitet, in der Idee vom Teppich der Erinnerung. Das eigene Leben ist jeweils nur ein Faden darin. Als Pause ist, hat das Ensemble die große und tiefe Bühne im Bremer Theater am Goetheplatz komplett mit Teppichen unterschiedlichster Farben und Größen ausgelegt. Und als gut 2 weitere Stunden später gleich Schluss sein wird, ist die Szene für die letzten Worte völlig leergeräumt. Ab jetzt wird vielleicht ein neuer Teppich geknüpft für die 12-Jährige, die Brilka heißt. Brilka ist die vorerst letzte aus der georgischen Familie Yashi, deren Gründerpatriarch Konditor war und ein geheimes Schokoladenrezept hinterließ. Seine Tochter Stasia, Brilkas Urgroßmutter, kennt es noch. Und als sie kurz vor der Jahrtausendwende stirbt, ist sie fast so alt wie ihr Jahrhundert. Wie Brilka war sie Tänzerin, das ist eine der Klammern im Roman.
Im kältesten Winter des anbrechenden 20. Jahrhunderts, so sagte man mir, sei meine Urgroßmutter Stasia auf die Welt gekommen. Und mit dem ersten Schrei habe sie eigentlich schon getanzt.
Mit der tanzenden Uroma beginnt die Bühnenfabel, die im Weiteren den Geschichten aller Yashi-Frauen folgt, wie auch denen aus der Nachbarfamilie Eristavi, deren Oberhaupt Christine ist, Stasias Schwester. Die Eristavis sind unruhige Nachbarn, obwohl oder weil Christine zeitweilig die Geliebte des großen Georgiers Josif Vissarionowitsch Djugaschwili war, dessen angst- und schreckenstiftender Name Stalin hier nie genannt wird. Beide Familien sind Teil der Geschichte der Sowjetmacht in der georgischen Provinz. Die Chronik der Unterdrückung dort ähnelt der in der Ukraine. Nirgends allerdings forciert Regisseurin Sandweig diese Parallele, die denkt sich ohnehin jeder und jede. Rede gerade selber. Nur einer in beiden Familien ist übrigens überzeugter Repräsentant dieser Sowjetmacht. Schon im Roman wie in der Uraufführungsversion wird das zum einzigen ernsthaften Problem, weil deutlich zu viel Tätergeschichte lastet auf dieser Figur, zu viel Schuld und Bürde sozusagen obendrein für einen Mann. Durch die Generationen und durch das Jahrhundert zeigt Haratischwili Schicksal, Schmerz und Chancen der Frauen. Die meisten sind stark, einige schwach, fast alle durchleben grauenhafte Geschichten und nehmen die Sehnsucht nach Sterben und Tod in sich auf. Glück dagegen gibt's immer nur in kurzen Momenten. Und zum Schluss schreibt die Autorin dies.
Ich verdanke diese Worte einem Jahrhundert, das alle hintergangen und betrogen hat. Alle die, die hofften.
Das ist Shirin Aysa, aber nach über 4 Stunden Theater müssen alle Frauen im Bremer Ensemble genannt werden. Susanne Schrader und Fania Sorel, Nadine Geiersbach und Karin Enzler, Shirin Aysa eben und Jorrit Lukacsik. Und die Männer? Ferdinand Lehmann kämpft mit dieser fatalen Täterfigur neben Guido Gallmann, Levin Hofmann und dem Musiker Matti Weber. Was für ein Ensemble, was für eine Inszenierung, was für ein Theater, das all das zeigen kann. Und natürlich immer wieder, was für ein Stück.
Sagt Michael Lages, das 8. Leben am Theater Bremen. Romanist Markus Messling und, wir machen weiter mit Kunst. Der Beitrag kommt gleich erst. Gabriele Münter, die kennen wir. Das ist eine der ganz großen Expressionistinnen. Dem Paula Modersohn Becker ist Gabriele Münter seit längerem als wichtigste expressionistische Malerin in Deutschland am Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus anerkannt. Vielen gilt sie aber immer noch als die Frau im Schatten Wassily Kandinskys, dessen Schülerin sie war und mit dem sie über Jahre eine Liebesbeziehung führte. Das führte dazu, dass ihr Werk auch gelegentlich mal als epigonal oder naiv beschrieben wurde. Eine Retrospektive zu ihrem Werk ist jetzt im Bucerius Kunstforum in Hamburg zu sehen. Menschenbilder heißt sie und rückt die Porträts in den Mittelpunkt. Sie will nicht die Kunstgeschichte umschreiben, die Ausstellung, aber durchaus vorführen, wie stark historische Wertungen doch manchmal von kleinen Wahrnehmungen abhängen. Carsten Probst.
Gabriele Münters Werk kann inzwischen als gut erforscht gelten und insofern gibt es auch bei dieser Hamburger Retrospektive zunächst vor allem Bekanntes zu entdecken. Unter den Menschenbildern Münters, auf denen laut Ausstellungstitel hier der Fokus liegt, gibt es prominente Porträts wie das von Marianne Werefkin aus dem Jahr 1909 oder Der Mann im Sessel von 1913, in dem sich Paul Klee wiedererkennen lässt. Ebenso bezieht die Ausstellung die wechselnden Stilphasen Münters mit ein. Ihr Werk wird hier also nicht auf jene Zeit reduziert, als sie in München mit Wassily Kandinsky die Künstlervereinigung Der Blaue Reiter begründete und expressiv zu malen begann. Katrin Baumstark, die Direktorin des Bucerius Kunstforums, bezieht als Kuratorin auch das Frühwerk mit ein. Einige von Münters Fotografien, etwa die sie in den Jahren 1899 und 1900 bei einer Reise in die Vereinigten Staaten mit einer Kodak-Boxkamera gemacht hat und die von Beginn an erstaunliche Fähigkeiten Münters zeigen, den Bildraum zu organisieren. Da Frauen damals der Zugang zu Kunstakademien noch verwehrt war, ließ Münter sich privat ausbilden und unter dem Einfluss ihres Lehrers und späteren Lebenspartners Wassily Kandinsky beginnt sie dann expressiver zu arbeiten. Nach der Phase des Blauen Reiters und nach dem Ende ihrer Beziehung zu Kandinsky wandelt sich ihr Stil zu klaren, weniger farbintensiven, scharf konturierten Motiven, die Einflüsse der neuen Sachlichkeit verraten. Dann kehrt Münter wieder zu einem expressiv anmutenden Duktus zurück. Und das hat ihrem Werk die Kritik der Uneinheitlichkeit eingebracht. Jahrzehntelang gleichbedeutend mit künstlerischer Nachrangigkeit und Epigonentum. Urteile, die auch Münters Selbsteinschätzung prägten, wie Katrin Baumstark weiß.
Sie hat auch mal den Satz gesagt, ich komme mir leicht wenig vor. Also sie war eben kein Verkaufsgenie, sie war keine, die sich in die erste Reihe gestellt hat. Und den Punkt war mir auch das Elementare in der Ausstellung, nämlich ihr Werk zu zeigen und eben diese kunsthistorische Einordnung nochmal neu vorzunehmen, eben in diesen Gleichzeitigkeiten und Gegensätzlichkeiten in ihrem Werk.
Gezielt führt die Ausstellung vor, wie Münters Werk unter dem Einfluss Kandinskys, aber auch ihres späteren Ehemannes, des Kunsthistorikers Johannes Eichner, als rein intuitiv, als spontan, ja als primitiv missverstanden wurde. Ohne Einsatz des Intellekts zu malen, das entsprach zwar auch dem künstlerischen Selbstbild der Expressionisten allgemein und galt damals insofern auch als Errungenschaft, aber zugleich verstellt dieses Urteil auch den Blick. Neben Münters Gemälde Kandinsky am Teetisch um 1910 hängt in dieser Ausstellung etwa eine Vorzeichnung, in der Münter die Organisation dieses Gemäldes sorgsam skizziert. Die Szene mit dem am Tisch sitzenden Mann ist da noch betont räumlich gehalten, während das Gemälde dann dieselbe Szene vollkommen flächig ohne jede räumliche Tiefe mit einem genau kalkulierten Einsatz der Farben zeigt. Das ist weder spontan noch intuitiv, sondern genau durchdachte Malerei. Und gerade in ihrer expressiven Phase betont Münters Malerei mit starken, klaren Umrisslinien diesen sorgsam ausgeführten zeichnerischen Aspekt und ist insofern weit davon entfernt, naiv in Farben zu schwelgen. Das später in Schweden entstandene, neusachlich beeinflusste Werk Münters wirkt daher gar nicht so widersprüchlich zu ihrer blauen Reiterphase. Eher konkretisiert es eben jenen zeichnerischen Ansatz nur mit anderen Mitteln. Und es emanzipiert sich zugleich vom Einfluss Kandinskys. Aus der Mitte eines großen Ausstellungssaales kann in Hamburg das Publikum alle Phasen dieses Werkes rundum überblicken. Alle Bilder, so unterschiedlich sie stilistisch auch wirken mögen, korrespondieren miteinander und zeigen eine Künstlerin, die nicht um eines bestimmten Stiles willen gearbeitet hat, sondern in der Behauptung ihres eigenen Blickes.
Menschenbilder von Gabriele Münter im Bucerius Kunstforum Hamburg, gesehen von Carsten Probst. Romanist Markus Messling und die Kollegin Literaturwissenschaftlerin Christiane Solte-Gresser, die lehren beide an der Universität des Saarlandes. Und sie konnten einen großen Erfolg verkünden, nämlich das Bundesbildungsministerium hat ihrem Antrag auf ein Käthe-Hamburger-Kolleg stattgegeben. Und das wird nächstes Jahr in Saarbrücken dann eingerichtet und vom Bund gefördert. Es wird sich dem Thema widmen, kulturelle Praktiken der Reparation. Da geht dann etwa eine ganze Nation in Therapie, wenn sie etwa das Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo oder das Attentat im Bataclan, die islamistisch motivierten Terroranschläge vom November 2015, aufarbeitet in, sagen wir, Filmen oder Büchern oder Ähnlichem. Also, es geht um kulturelle Praktiken der Reparation. Anke Schäfer berichtet über das geisteswissenschaftliche Leuchtturmprojekt für das Saarland.
Wie kann wieder gut gemacht werden, was ein Staat dem anderen antat? Wie kann auch gut gemacht werden, was die Menschen der Natur dem Planeten antaten? Geld kann da eine Rolle spielen, aber auch kulturelle Praktiken können eine Rolle spielen. Inwiefern? Genau das will ab nächstem Jahr das neue Käthe-Hamburger-Kolleg an der Universität des Saarlandes erforschen. Wobei es gar nicht einfach ist, das Wort Reparationen zu definieren. Christiane Solte-Gresser, Professorin für vergleichende Literaturwissenschaft an der Uni des Saarlandes.
Diese verschiedenen Facetten und Dimensionen des Reparationsbegriffs aufzuarbeiten, auch verschiedene künftig tragbare Konzepte zu entwickeln, das wird eine große Forschungsaufgabe von uns sein. Und dazu gehört ein Kulturvergleich. Das kann man nicht machen, indem wir hier in Europa oder in Deutschland sitzen und uns auf die eigenen Erfahrungen beschränken, sondern dann geht es darum, verschiedene Ideen, Konzepte und Erfahrungen weltweit eigentlich miteinander in Kontakt zu bringen.
Und Markus Messling, Professor für romanische und allgemeine Literatur- und Kulturwissenschaft, ergänzt: Im Grunde stünden wir heute an einem Punkt, wo wir einsehen müssten, dass viele historische Traumata, aber zum Beispiel auch Schäden infolge des Klimawandels, schlicht irreparabel seien.
Die Schäden sind so groß, dass wir sie eigentlich nicht reparieren können. Und die Frage ist dann, von dieser Wunde ausgehend, wie können wir trotzdem weiterleben?
Kultur oder besser gesagt kulturelle Praktiken könnten helfen, das Weiterleben zu ermöglichen. Christiane Solte-Gresser.
Beispiele wären Geschichten erzählen, Theater, Filme drehen, Ausstellungsprojekte machen, in denen genau das zur Sprache kommen soll, was irreparabel ist. Wir gehen davon aus, dass die Kultur eben genau der Bereich ist, der schon seit jeher eigentlich das bearbeitet hat, was verdrängt wird, was vielleicht auch die Stimme ergreift, beispielsweise für genau die Opfer, die selber gar nicht mehr sprechen können. Literatur beispielsweise wäre auch der Ort, in dem das verhandelt werden kann, ohne dass es eine eindeutige Lösung oder Antwort geben muss. Und Literatur ist ja auch der Bereich oder Kultur insgesamt, der Erfahrungen inszeniert.
Erfahrung wurde zum Beispiel inszeniert, als Arte die sehr erfolgreiche Serie In Therapie ausstrahlte. Sie erzählt von Menschen in Paris, die zum Therapeuten gehen. Letztlich dreht es sich für alle Protagonisten hier um die Frage nach dem Umgang mit Gewalt in Frankreich, auch um das Verhältnis zu Algerien, um die Frage, wie der Anschlag im Bataclan das Leben geprägt hat. Markus Messling.
Es ist ein Film, etwas Imaginiertes, aber gleichzeitig geht tatsächlich, indem man es guckt, die ganze Nation in Therapie. Und das ist genau eigentlich diese Idee, ne, dass Kultur so etwas Performatives hat. Also dass in dem Moment, wo ich daran teilhabe, wo ich etwas lese, etwas schaue, ich auch gleichzeitig an diesen Prozessen mit teilhabe. Und das war der Versuch auch, diese schlimmen, traumatisierenden Bataclan-Erfahrungen eigentlich in der Breite miteinander zu besprechen, vielleicht zu therapieren, auch wenn das sicher zu optimistisch ist, aber jedenfalls das Reparationsproblem eigentlich auf den Tisch zu legen.
Markus Messling und Christiane Solte-Gresser haben drei Schwerpunkte für das Käthe-Hamburger Kolleg definiert. Den Bereich der Geschichte, der Erfahrung und der Natur. Sie bekamen den Zuschlag für dieses Kolleg, weil sie mit den kulturellen Praktiken der Reparation ein hochaktuelles Thema von weltweiter gesellschaftspolitischer Relevanz erforschen wollen. Eine weitere Voraussetzung war, das Kolleg muss eine herausragende Bedeutung für den Standort haben. Natürlich wird das strukturschwache Saarland als Wissenschaftsstandort von diesem Kolleg profitieren. Geplant ist eine Zusammenarbeit auch mit den regionalen Kulturinstitutionen, etwa dem Saarländischen Staatstheater oder dem Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Ein echtes Leuchtturmprojekt, freut sich Markus Messling.
Auch vor allen Dingen, weil es eben so wahnsinnig international ist. Wir werden ja dann tatsächlich jedes Jahr 10 bis 12 Fellows hier haben, die aus der ganzen Welt kommen und mit uns zusammen forschen.
Die Fellows, also die Wissenschaftler aus aller Welt, werden sich bewerben. Und wenn das Kolleg sie dann ab 2024 aufnimmt, bezahlt das Bundesbildungsministerium für das eine Jahr, das sie im Saarland verbringen werden, die Vertretung an der Heimatuniversität, sodass sie sich die kulturelle Forschungsarbeit in Saarbrücken wirklich leisten können.
Sagt Anke Schäfer über das geisteswissenschaftliche Leuchtturmprojekt für das Saarland. Nicht nur in Berlin, auch in Düsseldorf, da ist das Thema Wahlwiederholung derzeit virulent. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Nicole Strecker.
Ja, denn an der renommierten Düsseldorfer Kunstakademie muss die Wahl der neuen Direktorin oder des neuen Direktors wiederholt werden. Das hat vergangene Woche das NRW-Wissenschaftsministerium entschieden. Es habe Verfahrensfehler bei der Wahl der Architektin Donatella Fioretti gegeben. Dagegen protestieren jetzt die Studierenden. Beim sogenannten Rundgang präsentieren sie normalerweise ihre Abschlussarbeiten. Gestern jedoch versperrten sie die Räume, in denen ihre Kunstwerke der Öffentlichkeit gezeigt werden sollten. Damit bekundeten sie ihre Solidarität mit Fioretti und prangerten die Entscheidung zur Wahlwiederholung als Machtmissbrauch an. Die Dresdner Reden sind gute Tradition beim Staatsschauspiel Dresden. Vor über 30 Jahren begann dieses Forum mit einem Auftritt von Willy Brandt. Heute Abend startet nun eine neue Ausgabe und zu Gast ist der Autor, Kunstkenner und Kurator Florian Illis. Er spricht über das Verhältnis von Natur und Mensch am Beispiel der Sehnsuchtslandschaften von Caspar David Friedrich. Dazu äußerte sich Illis auch hier im Deutschlandfunk anlässlich der von ihm kuratierten Schau Mehr Licht in Düsseldorf.
Wenn wir Caspar David Friedrich anschauen oder Carl Gustav Carus, da wird auf eine fast andächtige Weise auf die Natur geguckt, ein wenig verehrungswürdig in einer anbetenden Haltung. Man könnte auch sagen, da wird die Natur gesiezt.
Ja, ein wertschätzender Blick auf die Natur, wie wir ihn auch heute wieder brauchen könnten, so Florian Illis, der heute Abend die Dresdner Reden eröffnet. Stiftung preußischer Kulturbesitz oder Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte. Zwei Namen, die nach Pickelhaube und Kaserne klingen, finden manche. Unter diesen Kritikern ist etwa auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth. Und ihre Suche nach einem neuen Namen für die Stiftung lässt nun offenbar auch das Landesgeschichtliche Museum in Potsdam seinen Namen überdenken. Andere dagegen ärgern sich über das aktuelle Preußen-Bashing. Wie der Historiker Julius Schöps. Der Gründungsdirektor des Moses-Mendelssohn-Zentrums war damals bei der Namensgebung für das Museum beteiligt. Jetzt warnte er vor der Verteufelung Preußens, die derzeit ein Trend zu sein scheine. Ähnlich hatte sich vor kurzem auch schon der Historiker Heinrich August Winkler geäußert. Solche Namensänderungen wären kein Beitrag zur Bewältigung der deutschen Vergangenheit, sagte er, sondern eine Flucht aus der deutschen Geschichte.
Namensänderungen macht man nicht ohne Not. Wir sind und bleiben Kultur heute im Deutschlandfunk. Anschließend hören Sie hier die Wahl-Sondersendung zur Berliner Wahlwiederholung. Die Kulturmeldung mit Nicole Strecker war das eben. Michael Köhler war am Mikrofon. Ihnen allen guten Abend.